Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit den beiden ehemaligen Journalisten Andreas Gacken und Markus Gisler, die jetzt ein Buch veröffentlicht haben unter einem seltsamen Titel «Weinschlösser Adel». Mit ihnen unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty.
Also der Markus Gisler und der Andreas Gacken haben das Buch geschrieben und fotografiert. Wein, Schlösser, Adel. Vielleicht könnt ihr euch noch kurz vorstellen. Also Andreas, wer bist du?
Also das weiss jetzt wirklich jeder. Ich vergesse es manchmal.
Genau, das ist also schon mal eine klare Aussage.
Ungefähr so alt wie der Roger Schawinski, also ziemlich fortgeschritten.
Sogar und, noch älter. Kann ich und man sieht es.
Das ganze Leben lang gearbeitet, wie er auch. Mhm. Immer noch. Und tschüss, was willst du eigentlich noch wissen?
Was bist du vom Typ her?
Also ich finde mich ein guter Typ. Aber ich bin vielleicht der Einzige, der das meint.
Gut, aber ändern, was würdest du sagen, deine wichtigsten Charaktereigenschaften?
Ja, nein, die wichtigsten darf ich nicht sagen.
Aber wieso nicht?
Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Nein, jetzt fährst du an von grinsen. Nein. Wichtigste Charaktereigenschaften?
Ja.
Ja. Straightforward.
Straightforward, okay. Oh. Gut, also.
Und der andere fragst du nicht.
Hey, wer macht die Sendung? Du oder ich? Was ist los? Okay. Du bist mal Chefredakteur gewesen, das bist jetzt einfach nicht mehr. Ich bin da der, der die Frage stellt. Markus Gisler, wer bist du?
Ich bin auch ein ehemaliger Chefredakteur, wie der Andreas. Ich bin mal Chefredakteur von Cash und dann von der Aargauer Zeitung und habe auch ein Fernsehen gemacht, so wie du, so Interviews, Cash Talk.
Das habe ich auch gemacht.
Genau. Und dort kennen mich viele Leute und ja.
Gut, und dann bist du auch noch mal Politiker geworden zwischen dir.
Ah, ja, das bin ich auch noch gewesen.
Hast du vergessen? Ja, hast du verdrängt?
Ja, nein, aber ja, du siehst, Journalismus ist für mich eigentlich schon zentral.
Ja, aber dann frage ich mich einfach, warum hast du denn aufgegeben? Weil ihr seid ja eben früher mal taffe Wirtschaftsjournalisten gewesen und jetzt schreibt ihr so schnurrende Bücher, so ein bisschen, wie sagt man denn, Coffee-Table-Bücher, oder, wo man rumlegt. 2,7 Kilo schwer ist es das. Was ist denn mit euch passiert, mit euch beiden?
Ja, also, ja, hallo, findest du das nicht gut? Hast du nicht Freude an diesem Buch? Du, das ist schon ausverkauft. 14 Tage auf dem Markt.
Ja.
Schon weg.
Genau. Also, dann sind
also, sind auf jeden Fall besser verkauft als deine Bücher, Roger. So und schnurrende Bücher, die schreibst du, glaube ich, du, soviel ich weiss.
Aber wir können mir
vorstellen. Wir haben recherchiert. 3 Jahre lang haben wir dieses Buch. Sehr intensiv. Und das hat eigentlich sehr wahrscheinlich jetzt auch den Erfolg ausgemacht.
Gut, wir werden über das reden. Es ist ein wunderschönes Buch, muss ich nur sagen. Grossartig gemacht und
ja,
so.
Danke, ja,
danke. Es ist jawohl. So. Aber ich habe das Gefühl, ist jetzt das eine bloße Alterserscheinung oder auch ein kritischer Rückblick auf eure knallharten Artikel von früher, die zum Teil die Leute fertig gemacht haben?
Erstens haben wir das nicht und zweitens ist es das
ja,
überhaupt
Cash
nicht.
Ist das, das ist also
ja,
das Resonanz
von Cash. Er ist mal dran bei mir. Das ist so. Mit dem haben wir einen grossen Streik, aber dann haben wir wieder
Frieden gemacht. Ich bin einer von 1000. Und ja, von 1000. Du bist bei der Bilanz gewesen, bist Gründer von der Bilanz, muss man noch sagen, bei der Berner Zeitung bist du auch ein paar Jahre gewesen, irgendwo in der Provinz, das hat man in Zürich nicht so wahrgenommen. Gell?
Die zweitgrösste Tageszeitung von der Schweiz.
Gewesen. Eben, wo du gegangen bist, ist es dann nicht mehr gewesen.
Total zusammengebrochen.
Nein, aber Roger, deine Frage, ist das eine Alterserscheinung? Ja, das ist eine. Wir haben da etwas können machen, was uns wirklich Spass gemacht hat. Wir haben können in der Geschichte recherchieren, wir haben können Leute treffen, die man sonst nicht trifft, wir haben können Bilder machen. Für uns war es eine super spannende Aufgabe gewesen.
Aber früher haben wir ja Journalismus gemacht, aber jetzt ist ja, ihr seid ja beide auch noch in der PR tätig. Also das ist das Gegenteil von Journalismus. Früher waren ja die Waren verpflichtet, jetzt sind gegen dem sind verpflichtet.
Wer sagt, dass sie nicht Waren, die dort in der Stadt?
Nein, aber klar, aber generell, wir haben ja so eine Tätigkeit noch als PR Beauftragte, oder? So, beide von euch, oder?
Also, ich weiss nicht, von was das du redest.
Du weisst genau, von was ich... Markus?
Nein, der Andreas macht das nicht mehr, muss man sagen, schon lange. Er hat dafür Wanderbücher geschrieben und so. Nein, und bei mir war das so gewesen. Aber das hat eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang, weil das geht ja da überhaupt nicht um PR, sondern wir haben...
Da nicht, überhaupt nicht. Aber der Andreas...
Was ist denn das Problem?
Nein, einfach nur so zu sagen, wenn man früher Journalist ist, dann weiss man, wie man sich ausdrückt.
Doch nicht das Gleiche machen.
Ja, nein, das haben wir jetzt ja
das
gemacht.
Es gibt Leute, die immer Radio machen, das ganze Leben lang.
Ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin der Waren verpflichtet.
Ja,
und
das haben wir
ich
auch.
Ich tue nicht einfach auf die andere Seite gehen und tue irgendwelche PR-Artikel schreiben.
Das sind keine PR-Artikel, das ist... Was heisst das? Das ist historisch, das stimmt alles, beleidigt.
Ja, nein, da, ich rede
nein,
jetzt nicht von dem Buch.
Von was denn?
Vom Buch reden wir nachher.
Es nervt ihn, dass wir mal eine Kommunikationsberatung gemacht haben.
Das ist die euphemistische Bezeichnung für diesen Beruf. Ja.
Genau, PR-Artikel haben wir also nie geschrieben,
gut, aber
Andreas.
Du grübelst in der Vergangenheit.
Ja.
Ja, schauen wir voraus.
Gut, aber du hast ja schon mal ein Buch über Adlige geschrieben, 2018.
Ja. Jawohl.
Bist also in dem Sinne ein bisschen Wiederholungstäter.
Ein sehr schönes Buch.
Im auch wunderbar. Wunderbar, genau. Und du hast dort schon mal gesagt, du wärst auch gerne ein Adliger gewesen, oder?
Ja, also ich finde das noch schön, wenn man von einer Familie kommt, die eine grosse, spannende, interessante Vergangenheit hat.
Mhm. Und eben, weil du es nicht geworden bist, bist du dann einfach irgendwie
hinten auf die Matte. Das ist ganz klar.
Gestiegen und dann sagst du, ich wollte jetzt die Schlösser mir auch mal von innen sehen.
Ich habe auch mal eins gehabt.
Du hast auch mal eins gehabt?
Ja.
Wo denn in der Gegend von Bern?
Dort, wo ich herkomme, Kanton Uri.
Jawohl.
Herz von der Schweiz, verstehst du?
Genau.
Nicht Zürich.
Aber ihr seid nicht richtige Adlige gewesen, sondern...
Magistratenfamilie.
Und was ist der Unterschied?
Wir sind nicht adlig.
Nicht?
Nein. Aber kein Adelsbrief, kein Titel, nichts dergleichen.
Aber ihr schreibt ja rein, man hätte die Titel auch kaufen können. Das nicht gemacht?
Nein, die haben kein Geld gehabt.
Die haben kein Geld. Gut. Also muss man sagen, der Markus hat ja dann ein Hobby zum Beruf noch gemacht. Fotografieren. Hast auch schon Ausstellungen gemacht, renommierte Ausstellungen. Vor allem ein bisschen Berge hast du fotografiert. Also grossartige Sachen hast geliefert. Und jetzt bist du die Schlösser fotografieren.
Ja, es hat wirklich Spass gemacht. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil aus meiner Sicht die besten Bilder in diesem Buch sind Porträts von diesen Leuten. Also wir haben all die Schlossbesitzer können porträtieren. Es ist auch übrigens erstaunlich, dass die uns A, reingelassen haben und zweitens, dass die einverstanden waren. Es ist ja alles total privat.
Und ja, aber wieso haben sie so reingelassen? Was war der Deal?
Überhaupt keinen. Das muss man wirklich betonen. Wir haben immer gefragt, haben wir denn einen Haufen Wein getrunken? Wir haben erstens praktisch nie Wein getrunken und zweitens haben wir immer Wein gekauft auf diesen Schlössern. Wir haben es immer
selber bezahlt.
Selber bezahlt. Das war ja wichtig. Nein, aber du hast mich gefragt wegen der Fotografie. Und was mir wirklich Freude gemacht hat, die Porträts machen. Ich glaube, die sind sehr schön geworden. Mhm. Und man sieht die Leute ja in dem gesamten Ambiente. Und das gibt so einen Eindruck, wie die Leute wohnen. Und das ist ein zentraler Punkt in diesem Buch.
Genau. Und man ist völlig überrascht, dass es das in der Schweiz gibt. Wir reden über das Buch. Ich habe Musik mitgebracht. Der erste ist von Markus. Der erste Titel kommt von dir. Andreas, was ist das?
Hearted Hannah.
Und warum?
Ja, ich finde das so ein guter Song, wenn er sich beklagt über die arme Hannah, die er nicht ankommt.
Was dir selten passiert ist.
Ganz genau.
They call her hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah. The meanest gal in town. Leather is tough, but Hannah's heart is tougher. She's a gal who likes to see men suffer. To tease them and thrill them, to torture and kill them. It's her delight, they say. I saw her at the seashore with a great big pan. There was Hannah pouring water on a drowning man. That's a hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, GA. Refrigerated mamas, brother, she's a polar bear's pajamas. To tease them and thrill them, to torture and kill them, it's her delight, they say. An evening spent with Hannah sitting on your knee is like being in Alaska in your BB.
Mir, Andreas Gracken und der Markus Gisler, der das Buch geschrieben hat, Weinschlösser Adon, im Gegensatz zu euch, wo ihr ja dort ein bisschen antichambriert habt, damit ihr reingekommen seid, bin ich noch im Beruf, wo man kritische Fragen stellt. Also, es fängt ja schon an. Das Buch heisst Weinschlösser Adler, aber über den Wein schreiben die gar nicht.
Was? Das Buch nicht gelesen?
Genau.
Roger,
nein. Du hast es gelesen von vorne bis hinten.
Ja. Nein, der Farbe haben wir doch gedacht, der
es
Wein.
Es ist voll von Wein.
Ja, aber man weiss nicht, wo ist der gute Wein, wo ist der schlecht Wein. Irgendetwas, wo man dann erfährt über den Wein, steht nicht drin.
Seitenweise.
Was?
Was?
Nein, ihr schreibt das selber. Ihr wählt nicht über die Qualität des Weins etwas schreiben. Roger. Steht ja im Vorwort.
Roger.
Ja,
also wir behandeln in diesem Buch etwa 40 Schlösser.
Und 36?
36 Familien von 40 Schlössern. Es hat aber Familien, die zwei haben. Oder
nein.
Drei. Doch. Auf jeden Fall ist zu jedem Kapitel, zu jeder Familie, hat es immer am Schluss einen Artikel über den Wein. Was wir nicht machen, wir gehen ihn nicht bewerten, wir sagen nicht, ja, also der Pinot Noir vom Château
Souillon
hat 17 Punkte, weil das kommt ja, wie du weißt, auf den Jahrgang drauf an. Wir können ja nicht alle Jahrgänge durchtesten. Wir sind nicht in dem Sinne ein Weinbuch, wo wir quasi Kaufempfehlungen abgeben im Sinne von Bewertungen. Aber wir schreiben immer, wie der Wein gemacht wird, was sie machen, was die Philosophie ist dahinter. Und das genügt. Und das finde ich gut so. Wir bilden sogar die Flaschen abbilden, damit man eine Vorstellung hat, wie das aussieht. Aber wie gesagt, einfach eine Weinbewertung machen, das macht einfach in so einem Buch keinen Sinn.
Gut, also man muss vielleicht noch sagen, es ist wirklich ein Geschichtsbuch auf eine Art. Könnt ihr vielleicht ein bisschen sagen, das basiert eigentlich eben auf Mittelalter, wo das Ganze entstanden ist, wo dann bis 1798 hat das funktioniert in der Schweiz und dann ist es zusammengebrochen. Das ist nach der Französischen Revolution, Napoleon in der Schweiz etc. Und die Schweiz ist zusammengebrochen, aber die Schlösser und die Familie, die gibt es immer noch.
Genau, und das ist doch eigentlich phänomenal interessant und spannend. Alle haben gemeint, wir sind in einer Volksrepublik von Bauern und Handwerkern. Dabei ist das Land 400 Jahre lang von Familien regiert worden und von denen gibt es eben noch einige. Und das Interessante ist, dass die ihre Güter, ihre Sachen behalten haben.
Haben die können behalten?
In Unterschied zu Frankreich, wo nach der Revolution ist der Adel dran gekommen, man hat sie umgebracht, man hat das Zeug weggenommen. In der Schweiz nicht. Die haben das behalten können. Die haben einfach ihre Rechte verloren. Das ist ihnen weggenommen worden.
Aber was heisst das genau Adel? Was heisst denn Adel heute? Gibt es denn noch Adel in der Schweiz?
Ja, natürlich gibt es Adel. Eben, der hat das Buch nicht gelesen. Ja, natürlich gibt es Adel in der Schweiz.
Es gibt kein Barön mehr, es gibt kein...
Doch, die haben Titel, die haben Barön, die sind Freiherren, Grafen, was weiß ich.
Aber die treten nicht als das auf?
Nein, das ist verboten. Seit der Bundesverfassung 1848 darfst du offiziell gegen aussen keinen Titel tragen.
Aber untereinander sind sie immer noch...
Über das wird nicht geredet. Die meisten sind ein bisschen geniert, sagen, ja, ihr könnt mich Baron nennen, aber das macht man jetzt nicht. Fertig. Aber also, sie haben die Titel, sie haben Adelsbriefe und sie sind zum Teil sehr alte Familien. Also 500, 600 Jahre alt.
Also wir haben absolut müssen feststellen, dass überhaupt kein Dünkel besteht bei diesen Leuten. Und wie der Andreas gesagt hat, sie könnten sich so nennen oder aus althergebrachtem Recht wären sie berechtigt, den Namen weiterzutragen. Aber weil das, wie der Andreas gesagt hat, 1848 verboten worden ist, machen sie das nicht. Und was sie natürlich haben, ist ein wahnsinniges Traditionsbewusstsein. Wenn du in einem Schloss wohnst, wo seit 450 Jahren deine Familie drin wohnt, immer die gleiche Familie, und das voll ist mit Ahnenbildern und die ganze Herkunft, dann bedeutet das denen einfach etwas. Und
aber
das
ich will gleich die Begriffe mal noch klären. Also, ihr nennt das Adel, ihr sagt dem auch Aristokratie. Warum ist das Aristokratie?
Das ist die Herrschaft, wie ich vorhin erklärt habe, von ein paar Familien in den meisten heutigen Kantonen, früher haben die Orte geheissen, haben die das Zepter in der Hand gehabt und haben gesagt, was geht. Selbst in den Landsgemeindekantonen, wo man immer meint, das ist sehr demokratisch zu und her gegangen, das ist nicht der Fall. Es sind immer wenige gewesen, Aristokratie, die Herrschaft von ein paar wenigen.
Aber gibt es denn das jetzt heute noch? Ich bezeichne das ja heute noch als Aristokratie.
Nein, das gibt es natürlich nicht mehr. Aber das ist ja ein Geschichtsbuch zu einem grossen Teil.
Nein, aber die getroffen haben, die leben die ja noch, scheint's.
Oder? Ja,
klar,
aber die nennen sich
ja
selber nicht Aristokraten.
Los, ich gebe dir ein Beispiel, um das verständlich zu machen. Also erstens wird unterschieden zwischen sogenanntem alten Adel und neuem Adel.
Und was ist der Unterschied?
Der alte Adel, das ist der, der schon aus dem Hochmittelalter kommt. Und wir haben ein Beispiel von der Familie de Métral, Mestral geschrieben im Buch. Das ist eine Wattländer Familie. Und die sind einmal Lehnsherren von den Herzögen von Savoyen. Die haben eigentlich zum savoyischen Herrschaft gehört und die Familie gibt es einfach heute noch.
Ja, weil das Wattland hat zu Savoyen gehört und die Berner haben das den Savoyer weggenommen.
Als Untertanengebiet?
Als Untertanengebiet, als Kolonie.
Und haben dort ihre Schlösser
gebaut? Das ist ja auch immer beschönigt worden in unserem Geschichtsunterricht. Mhm. Die Schweizer, die Eidgenossen, haben überall Untertanengebiet gehabt.
Ja, Tessin.
Tessin, Thurgau, Aargau, you name it.
Also das mit dem Rüttli-Schuhe,
nicht für alle gut.
Wir sind ein Volk von Brüdern und so. Schwestern hat man dort schon vergessen, aber man hat auch gewisse Kantone vergessen.
In der Kolonie hat das nicht funktioniert. Dort haben wir noch gewusst, wer wir sind.
Genau. Also gut, also, jetzt gibt es aber auch noch einen anderen Begriff, den ihr da verwendet, der mich noch ein bisschen mehr verwirrt hat. Ihr habt geschrieben von einer extrem vernetzten Oligarchie.
Ja, weil man sagt, wie der Andreas gesagt hat, unser Land ist de facto regiert worden von ungefähr, sagt man, 200 Familien. Die haben auch immer untereinander geheiratet. Und darum kann man eigentlich von einer Oligarchie reden. Und wie der Andreas gesagt hat, das ist eben nicht eine Demokratie gewesen und alle haben da können mitreden. Es sind auch alles Untertanen gewesen. Selbst deine Vorfahren, Andreas, sind Untertanen.
Also meine Vorfahren sind väterlicherseits Gottes Hausleute vom Kloster Frau Münster, wo der grösste Grundbesitzer war im Kanton Uri, wo wir herkommen. Mhm. Und mütterlicherseits Leibeigene von den Herren von Diesbach. Leibeigene.
Ehrlich? Also, Sklaven?
Sklaven,
ja.
Eben, und das, und darum reden wir von der Oligarchie, weil die wenigen Familien, die das Land eigentlich de facto regiert haben, die haben, wie gesagt, immer untereinander geheiratet.
Und eigentlich machen sie das eigentlich heute noch?
Nein.
Ja, das wäre doch jetzt interessant gewesen. Als Journalist hat mich das jetzt interessiert.
Genau. Ja, wenn du mich jetzt würdest ausreden, dann würde ich dir...
Hast du noch nicht mal angefangen?
Zu der Zeit, als ich jung war, und das ist schon ein Zeitchen her, ist das noch der Fall gewesen. Da hat man sogenannte, zum Beispiel in Luzern, Galoppinaden gemacht.
Was ist das gewesen?
Das war eine Einladung für junge Leute, die sich dann haben können treffen und auf der Balustrade vom zum Beispiel Haus der Herren zu schützen. Das ist das Haus, das die Patrizier und Aristokraten haben und damals schon hatten natürlich. Haben die Alten oben auf dem Balkon zugeschaut, wie die unten tanzen, und dann haben die gefunden, das wäre eigentlich noch etwas, dein Sohn und meine Tochter und so. Mhm. Früher war das so, heute ist das
nicht. Bist du denn dabei gewesen, der Galoppiade?
Am Rand.
Was heisst das mal? Man geht oben und unten, am Rand hat es noch nicht
eingeladen. Ist gut.
Okay, und ist denn etwas passiert? Hast du denn ein Mädchen aus höherem Stand gefunden?
Ich habe eine bürgerliche Kurate.
Ist ja grässlich.
Ja.
Aber heute gibt es ja das natürlich.
Sie. Kannst du sagen, grässlich?
Nein, aber für dich, wo nach höherem gestrebt bist.
Ja, es ist jetzt halt, wie es ist.
Wir machen zwischendrin Musik. Wir reden da mit Andreas Gacken und Markus Gisler. Erster Titel von dir, Markus.
Things Have Changed von der Betty Lavette, gesungen in Song von Bob Dylan.
Of a
mir ist Andreas Gacke, Markus Gisli, Sie haben das Buch geschrieben, Wein, Schlösser, Adler. Jetzt ist ja die Frage, wenn man jetzt gehört, es sind 200 Familien gewesen, die die Schweiz faktisch regiert haben. Man hat ja die Habsburger rausgejagt, die Vögt, oder? Man war nur gegen den fremden Adel, nicht gegen den eigenen. Ist das richtig?
Also die Habsburger sind gegangen, weil sie sich nicht mehr interessiert hat. Ich weiss nicht, wie weit dass du geschichtlich gebildet bist, aber ich sage das jetzt schnell. Als der Habsburger Graf Rudolf zum deutschen König gewählt wurde, war sein Gegner der König Ottokar von Böhmen.
In welchem Jahr genau?
Und dann hat er Ottokar besiegt und durch das ist ganz Österreich ins Haus Habsburg gefallen, oder?
Genau.
Und Österreich, hier? Steiermark, Zeug und Geschichten. Und dann hat sich die Hauptstadt vom Habsburgerreich von Bruck nach Wien verlegt. Mhm. Und dann sind ihnen die Vorlande nicht mehr besonders interessant vorgekommen. So hat man die Schweiz genannt. Das hat sie nicht mehr gross interessiert. Dann haben sie noch zwei, drei Mal auf den Deckel bekommen.
Wie hat das geheißen, das Mal?
Sempach.
Nein, vorher Morgarten.
Morgarten ist eine Geschichte für sich, man weiß es nicht ganz 13, genau.
13, 15, anyhow.
Aber also, auf jeden Fall.
Das die haben also, die sind
die Habsburger nicht mehr interessiert. Aber die damals Adlige waren, unter den Habsburger, Freiherren und so weiter, die sind geblieben. Und die haben dann gewechselt auf die eidgenössische Seite.
Okay, richtig opportunistisch. Aber wie sind denn die Adlige geworden? Wie hat man Adlige werden können?
Also indem dass der König einen Titel verleiht und vor allem Recht und Pflichten, die du nachher gehabt hast. Du musst seine Interessen vertreten. Dann bist du Graf geworden, hast ein County in England oder eine Grafschaft bei uns. Und hast die Interessen des Königs wahrgenommen. Und er hat das wieder wegnehmen können, wenn du dich schlecht aufgeführt hast. Beziehungsweise, wenn deine Familie ausgestorben ist, ist das wieder an den König zurückgefallen, hat das wieder in einen neuen.
Genau, und die haben ja müssen dann auf eine Art und Weise sich am Leben erhalten. Die haben natürlich wahrscheinlich Geld genommen. Oder wie hat das geheißen? So, genommen von den
Leuten.
Der Zehnte haben sie genommen von den normalen Leuten, die gearbeitet haben. Oder sie sind in den Krieg gezogen, haben dann Söldner genommen von ihren Bauern, haben die im Prinzip verkauft. Und die Schweizer Söldner waren ja die brutalsten und erfolgreichsten gewesen. Immer meist bieten, haben sie sich angeboten. Und aufgrund von dem sind alle die Schlösser entstanden, oder?
Also es ist richtig, dass die Familien viel Geld verdient haben mit dem Solddienst. Das war quasi ihr Business, ihr wichtigstes Geschäft.
Also ein grusiges Geschäft eigentlich aus heutiger Sicht. Man hat die Leute mit Blut, ist das Ganze gemacht worden.
Von dir.
Ja, von euch ist es eben gar nicht dargestellt.
Also Tatsache ist es so. Es hat für viele von diesen Bauernfamilien, wo ihre Kinder, ihre Söhne nachher in den Kriegsdienst gegangen sind, ist das die einzige Möglichkeit gewesen, Geld zu verdienen. Weil die sind alle mausarm gewesen. Mausarm. Also der eine konnte in fremden Kriegsdienst sein, der konnte ein Sold bekommen und er konnte sich an den Raubzug beteiligen. So können Geld verdienen, er hat an die Welt gesehen, er musste in dieser Enge sein von diesen Familien, von diesen Tälern, er konnte raus, können, hat etwas von dieser Welt gesehen, er hat auch Frauen können haben, was daheim, wenn ich will, ja nicht möglich war und so weiter. Für die war es durchaus attraktiv gewesen.
Wenn sie es überlebt haben. Genau. Und reich wurden sind aber nur die grossen eben Schlossherren, da die Freiherren etc. Sie haben dann einfach ein bisschen mehr zum Leben gehabt. Und die haben mit dem Schlösser können bauen. Da reibt man sich die Augen, wenn man das Buch anschaut. Das ist ja unglaublich, der Reichtum, der da auf die Art und Weise angeschäffelt worden ist.
Man muss sich das vorstellen, wenn man die Häuser sieht von diesen Leuten und nachher sich irgendwie überlegt, wie haben die normalen Menschen gelebt, dann ist das viel krasser als heute. Also wenn du irgendwo an die Goldküste gehst und die schönen Häuser anschaust und nachher siehst, wie die normalen Menschen leben, das ist der Unterschied, ist viel gewaltiger gewesen.
Eben, aber sind die sich bewusst, die Familie, auf welche Art und Weise sie eigentlich reich geworden ist oder ihre Familie reich geworden ist? Haben die mit denen über das geredet?
Die wissen sehr viel über ihre Geschichte.
Ja, aber haben die da auch irgendwie vielleicht sogar ein gewisses Schuldbewusstsein und sagen, es ist also mindestens aus heutiger Sicht mit dreckigem Geld passiert?
Das ist natürlich, das ist überall so gewesen, in ganz Europa, oder? Das ist ja kein Schweizer Phänomen.
Ja, schon die Schweizer Söldner haben schon eine spezielle Rolle gespielt.
Nein, die Franzosen, die Söldner, es hat überall Söldner gegeben.
Jetzt reden wir aber, die Familie haben davon profitiert, dass die anderen vorne angestanden sind. Sie waren Offizier gewesen, vielleicht haben vom Ross oben runtergeschaut und gesagt, da vorne ist die Front.
So stellst du dir das vor.
Ja, so ist es doch gewesen, die sind sicher nicht vorderst gewesen.
Hast du Karl May gelesen, vor allem?
Vor allem, Karl Karl May unter der Bettdecke als Elfjähriger. Nein, aber das hat nichts mit Karl May zu tun. Aber es ist ganz klar, natürlich, die Schlacht haben müssen machen, das sind eben die armen Bauernsöhne gewesen.
Ja, es hat ja damals etwas Feudalsystem gegeben. Das hat ja einen Grund, warum es das nicht mehr gibt. Das hat man ja mit der Französischen Revolution abgeschafft.
Und wer das hat es abgeschafft? Nicht, die Schweizer haben es abgeschafft und nicht die Herren haben es abgeschafft, sondern Napoleon hat es abgeschafft.
Also ja. Die Franzosen haben es abgeschafft. Damals war ja. Napoleon noch nicht geheißen, das ist erst später gekommen. Aber er hat uns eine neue Verfassung diktiert. Das stimmt, oder? Die Helvetik. Und dann ist ein neuer Staat entstanden. Und dann haben aber die Schweizer Adligen, die haben dann auch mitgemacht, oder? Die wichtigsten.
Wie haben die mitgemacht? In welcher Form?
Die wichtigsten Figuren ja. in dieser ganzen Übergangszeit sind meistens Aristokraten gewesen.
Das heisst, die haben also ihre bevorzugte Rolle können behalten, auch unter dem neuen Regime.
Nicht bevorzugte Rolle, sondern sind
führende Rolle.
Ich mache dir ein Beispiel. Im Buch kommt die Familie Mayer-Kesslering vor, im Thurgau. Die haben das Schloss Bachdobel und die Kesslerings, die sind Landrichter gewesen und sind absolut führend gewesen in der Befreiung vom Thurgau, von der Zürcher. Der Thurgau war ein Zürcher Untertanengebiet im Wesentlichen. Und die haben im Wesentlichen dafür gesorgt. Die
Schweizer.
Ja, die haben im Wesentlichen dafür gesorgt, dass der Thurgau unabhängig wird. Mhm. Oder? Das sind zwar keine Adligen im engeren Sinn, aber es war eine wichtige Familie im Thurgau.
Gut, und die sind zum Teil bis heute wichtige Familien. Aber das war ja extrem. Da schreiben zum Beispiel die von Wattenwil, sie haben 60 noble Liegenschaften gehabt.
Ja, aber nicht gleichzeitig.
Ach, nicht gleichzeitig? Das haben sie nicht geschrieben.
Nein, aber im Laufe dieser Jahrhunderte, ich kann es einmal zusammenzählen, über 60 Schlösser und Palais und Landwirtschaftsbetriebe und Herrenhäuser und Zeug und Geschichte. Das war eine sehr reiche Familie.
Gut, aber dann sind
die
ja
noch, heute noch. Ja. Und die haben porträtiert gut. Im Wattland.
Also, gibt es denn jetzt Leute, also ihr seid dort angegangen, haben da herausgefunden, wo die schönen Schlösser sind, eben die meisten mit Rebberg, die gesagt haben, nein, die wollen wir jetzt nicht reinlassen, die beiden.
Nein.
Alle haben da reingelassen. Warum haben die das gemacht?
Weil die sind ja immer so... Ja, die würdest du auch reinlassen,
ich wirke so wie, wie soll ich sagen?
Bieder.
Das kann man so sagen. Nein. Wie Waldorf und Stettler. Weil Waldorf und Stettler in der Muppet-Show, oder? Die sind auch harmlos und nett und grinsen vom Balkon oben runter.
Roger, die haben eben uns reingelassen, weil sie gewusst haben, wir sind anständig. Die hätten sie wahrscheinlich nicht reingelassen mit deinem Ruf, oder? Aber uns haben sie reingelassen.
Das ist jetzt einfach... ich hätte wahrscheinlich auch nicht wollen, so ein Buch machen, wo dann die kritischen Fragen alle nicht stattfinden. Genau. Also die haben gewusst, sie kommen da gross aus, aber die sind ja meistens jetzt im Hintergrund geblieben. Aber da haben sie dann posiert. Warum denn jetzt plötzlich?
Die sind eigentlich, das muss man fairerweise sagen, die meisten sind ein bisschen überrascht gewesen, weil die haben uns einfach, wir haben dann geschrieben oder angerufen und dann sind wir gekommen, wir haben ihnen ein Muster gezeigt von dem Buch, wie das könnte werden. Und dann haben die gesehen, dass das etwas sehr Ernstes und Seriöses wird. Und dann nachher haben wir gesagt, ja, und jetzt brauchen wir aber noch ein Foto. Und dann nachher habe ich da meine Blitzanlage aufgestellt und dann haben sie sich fotografiert.
Aber ich kann vielleicht auch noch sagen, dass ich habe ja ein Buch über den Adel geschrieben vorher, oder? Und ein paar von diesen Familien habe ich schon kennt. Und das andere ist, die haben auch das Buch gesehen, die konnten beurteilen, was ungefähr
in das haben sie auch als Arbeitsvorlage angegeben. Aber ich schreibe selber, die sind nicht von öffentlichem Interesse und dann machen das Buch von 2,7 Kilo über die.
Das hat etwas mit dem Gewicht vom Papier zu tun, darum ist das so schwer.
Also die Hauptsache ist, dass wir Freude hatten, das Buch zu machen.
Also das war eigentlich ein Hobby.
Das war ein Hobby und es ist ein wunderschön. Wir hatten eine super Zeit miteinander und auch mit diesen Leuten. Und vielleicht sind sogar Freundschaften daraus entstanden.
Aber wesentlich ist doch, oder, das haben wir jetzt vorher gesagt, das Buch ist jetzt seit 2 Wochen auf dem Markt und es ist schon praktisch ausverkauft.
Eben, da kaufen alle diese Schlösser,
das heisst, einfach, wir haben offenbar etwas gemacht, wo den Leuten gefällt und wo die Leute interessiert.
Genau, und es kommt zur richtigen Zeit, kurz vor Weihnachten, so ein Buch, wie viel, 85 Stutz oder 89 Stutz. Grossartig, marketingmäßig sind wir also nicht schlau. Machen wir zwischen deiner Musik und reden nachher weiter über die Schlösser. Wie die überhaupt aussehen? Haben die überhaupt Heizung drin? Wer ist dran? Wer kommt als nächstes? Ich glaub,
City da. Of New Orleans.
Ja, New Orleans heisst
es. New Orleans, ja, ja.
Monday morning rail, 15 cars. 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good
Also bei mir, der Andreas Gracke, der Markus Gysi, hat ein Buch geschrieben unter dem Titel «Wein, Schlösser, Adel». Jetzt reden wir mal über die Schlösser. Wie sind die? Man hat ja gehört, zum Beispiel in England, da gibt es auch viele Schlösser, viele Adlige, die dürfen sich sogar noch so nennen, sind Sir und was sie alles sonst noch sind. Und die haben dann zum Teil zu wenig Geld gehabt und haben das öffentlich gemacht und die Leute können das besuchen. Das ist in der Schweiz nicht der Fall, oder?
Nein, es ist in der Regel nicht der Fall. Es gibt eine kleine Ausnahme, aber die ist nicht konsequent. Das ist das Titelbild, Vuilleron, Château de Vuilleron. Dort ist der Garten öffentlich. Das ist auch der schönste Garten vielleicht überhaupt in der ganzen Schweiz. Iris Garten, voll von zeitgenössischer Kunst. Es ist super spannend, wunderbar dort herzugehen. Und der ist öffentlich. Da hat einen Shop, da kann man sich bedienen, ein Restaurant, alles zusammen. Aber ins Château rein, das geht nicht. Das ist nicht möglich.
Gut, das wäre die Frage natürlich.
Nur noch schnell eine Anekdote oder eine Art Anekdote. Für uns wäre das auch nicht möglich gewesen, weil der Schloss hat gesagt, erstens, ich will mit denen nicht reden, ganz am Anfang. Nachher hat man gesagt, wir reden im Garten miteinander, aber nicht ins Haus rein. Mhm. Am Schluss sind wir jetzt schon zweimal dort im Haus gewesen und ein super netter Typ und voller Kunst. Das ist irrsinnig schön. Und alles
von was hat er denn Angst gehabt?
Weiss nicht, der lebt vor allem in Amerika und hat nicht so eine Beziehung mit so der Schweiz. Aha. Ist aber diametral, was der Markus vorher erwähnt hat, aus dieser Familie, savoyische Uradel.
Sind denn die also steinreich?
Der ist, glaube ich, ziemlich reich. Ja.
Aber das ist ein Investmentbanker eigentlich. Und dem sein Vater war Arzt gewesen, der ist in England ausgebildet worden, ist in Amerika, hat ihn nachher geschafft. Der hat das geerbt. Oder? Mhm. Das ist natürlich wie all die Schlösser, die sind immer vererbt.
Klar, aber wie kann man die erhalten? Das kostet ja viel.
Also, vielleicht nur noch eine Bemerkung. Die Großmutter von dem hat das geerbt, das war ein Demetral gewesen. Und sie war Missionarin in Mosambik und in Südafrika. Die sind weg. Mhm. Und dann ist der Vater gestorben und hat es von diesen Kindern, deren Tochter vermacht, weil die ihn so beeindruckt hat, dass die sich so für den christlichen Glauben eingesetzt hat.
Mhm. Gut, also nochmal die Frage, das kostet ja...
Eben, du willst übrigens, du unterhalten willst.
Sind die alle gut unterhalten?
Nein, nicht alle.
Der grösste Teil, also, super schön.
Der grosse Teil schon, aber man sieht wirklich verschiedene Sachen. Man sieht Leute, die eben viel Geld haben, wie jetzt der Robert Bové, das Vuilleron, das ist grossartig, Micheli in Genf, fantastisch, Château de Bois, grossartig, aber es gibt andere, wo man richtig sieht, die haben wirklich Mühe. Die haben Mühe und die stehen eigentlich letztlich vor der Frage, sollen wir das verkaufen oder nicht. Es kommt eben sehr darauf an, wer das geerbt hat. Manchmal haben das, in einem Fall, wo man jetzt nicht will sagen, wer, hat das eine Frau geerbt, wo eigentlich kein Einkommen hat. Die hat zwar ein tolles Schloss, aber sie hat kein Einkommen und kann das kaum unterhalten, hat dafür drum einen Teil vom Schloss in Wohnungen umgebaut und die sind dann vermietet.
Ja, sind denn also auch Schlösser verkauft worden? Sind die auf dem Markt?
Es sind ganz viele Schlösser verkauft worden. Die meisten, also vor allem an der Côte, also in der Watt, gibt es ganz einen Haufen Schlösser, Weinschlösser auch, aber die gehören heute zum Beispiel der Firma Schenk. Das ist die grösste Weinhandelsfirma und Weinproduzent
in
der
Schweiz. Zu denen sind nicht
gegangen? Nein, das sind ja keine Adlige, oder?
Also ja, logisch, das sind irgendwelche gewöhnliche Leute. Zu denen
also eins gehört dem Sir. Norman Foster.
Also was hat denn der Herr Foster in der Schweiz gebaut?
In St. Moritz, von dem ich weiss, hat er das Wieso ausgebaut, so ein Ei. Und just weltweit.
Gut.
Super.
Also.
Einer von den grossen Architekten.
Gut, also, aber trotzdem, jetzt haben wir ja das müssen umbauen. Heizung, Zentralheizung, gibt es das denn? Toiletten? Früher, ich habe da immer noch die Geschichte im Ohr, könnte ich mich korrigieren, dass auch in Versailles hat kaum Toiletten gegeben.
Klar, das hat es früher nicht gegeben.
Ja.
Früher hat es ja an den Schlösser, an den Burgen, hat es die Aushänge gehabt, wo man quasi können Plumpsklo, das ist dann direkt gerade in den Schlossgraben runtergefallen, oder?
Das ist heute nicht mehr so.
Ich kann dir ein Beispiel sagen, weil du fragst, gibt es Heizungen? Also, weißt du, das ist völlig pragmatisch. Da muss man also nicht weit gehen. Kannst du auf Herneberg gehen, ins Weingut Schipp von Meyerburgs. Die haben den grössten Barocksaal in der Schweiz. Wunderbar, Saal 250 Quadratmeter. Und der ist selbstverständlich nicht heizbar. Und es sind ganz viele von diesen Schlössern, die wir gesehen haben, auch nicht heizbar. Die werden im Sommer nur im Sommer gebraucht und im Winter wohnen die Leute in der Stadt. Und das ist früher, hat man dann einfach einen Raum gehabt, hat dort ein bisschen gefroren, ist um so viel herumgehockt mit einem dicken Pulli.
Ist nicht so lässig. Also
in den mittelalterlichen Burgen war es schrecklich zum Wohnen. Und später war es so, dass die Patrizier, die Aristokraten, haben in der Stadt gelebt. Im Frühling ist man aufs Land gegangen, ins Chateau, da musste man auch nicht heizen. Und im Herbst ist man wieder zurück in die Stadt. Weil in der Stadt ist heiß gestunken. Dann ist man raus, hat eben das Vermögen und die anderen müssen in der Stadt bleiben.
Also, das sind jetzt aber nicht nur Leute, die aus der Schweiz gekommen sind oder seit Jahrhunderten da waren. Ich schreibe da über die Migranten aus Lucca, die zum Beispiel nach Genf gegangen sind, andere Hugenotten, die in andere Bereiche gekommen sind. Und die sind dann trotzdem auch aufgestiegen in den Adel. Wie ist denn das gegangen?
Vielfach haben die versucht, adlige Frauen zu heiraten. Ja. Das hat man sich so nobilitieren.
Erfolgreicher gewesen als du?
Ja, und mit dem Geld und mit dem Erfolg hat man sich auch können, ich sage jetzt nicht Ämter kaufen, aber hat man eine Bedeutung bekommen. Und ist dann zum Teil später geadelt worden, zum Beispiel, du hast die erwähnt, die Hugenotten in Neuenburg vom preußischen König. Das war ja das Fürstenhaus, das zu Preußen gehört hat. Da hat man denen Adelstitel gegeben. Das ist dort in Neuenburg gang und gäbe.
Aber vielleicht noch die interessante Geschichte von Lucca, die du erwähnst. Und dein Kampfkollege am Mikrofon, der Markus Somm, hat jetzt sogar das Buch geschrieben.
Ich habe mit dem schon eine Sendung gemacht. Radio 1 Hörer sind informiert.
Sind bestens sehr gut. Und in diesem Buch tut er ja auch die Protestanten aus Lucca erwähnen, die schon sehr vermögend waren in Lucca, sind im Wolle- und Seidenhandel und sind auf Genf gekommen, weil sie verfolgt waren, weil sie auch protestantisch waren. Der Papst hat die brutal verfolgt. Und die sind schon mit viel Geld auf Genf gekommen. Zum Beispiel die Familie Micheli, die ja bei uns im Buch vorkommt, die haben die Möbel gerade mitgenommen. Die sind übrigens im Buch abgebildet. Fantastische Intarsien-Geschichte. Also die sind sehr reich hierher gekommen und haben das eigentlich können weitermachen. Das Business einfach statt in Lucca in Genf.
Und der Markus hat auch geschrieben, dass da die Locarnese nach Zürich gekommen sind. Haben die auch Schlösser in unseren Regionen machen? Sind sie auf Seite gestossen?
Nein. Das in der Deutschschweiz, Frau Andreas, ist ja das ziemlich anders als in der Westschweiz. Bei uns gibt es ja praktisch die Schlösser.
Ja, die sind angezogen worden von Genf. Genf war protestantische Hochburg, war eine Republik, hat eine gewisse Sicherheit gegeben gegenüber Frankreich, die katholisch war. Und dann ist, durch das ist man dort hergegangen. Und zum Beispiel die Micheli, die der Markus erwähnt hat, das sind Nachkommen von Dogen aus Venedig.
Was sind denn eigentlich die schönsten Schlösser, eurer Meinung? Also darf ich das nicht sagen, um die anderen nicht zu vergraulen?
Nein, es ist Geschmackssache. Also das eleganteste Schloss, sind wir uns glaube ich einig, ist Château de Grand am Genfersee. Das ist gebaut worden, oder designt worden von einem italienischen Architekt, ausgeführt von einem Genfer Architekt, ein grossartiges ein klassizistisches Gebäude gebaut, 1740 gebaut. Und hat übrigens, das finde ich eines der interessantesten Geschichten, hat Antoine Saladin gebaut. Das war ein Bankier, der auch in Paris Bankier war. Und der hat die Firma gegründet in Frankreich, die die Spiegel gemacht hat für den grossen Spiegelsaal in Versailles. Also, und diese Firma gibt es heute noch, das ist Saint-Gobain. Die Firma, und das Saint-Gobain ist die Firma, die hat wieder die Firma Sika übernehmen. So siehst du, wir als Wirtschaftsjournalisten haben natürlich dort können einen Finger drauflegen.
Und was haben die damit bewirkt, mit dem Finger?
Ja, bewirkt. Wir haben einfach den Zusammenhang aufzeigen. Ja.
Nein, aber das hätte jeder können sagen. Also, wenn du Saint-Gobain hörst, musst du nicht Wirtschaftsjournalist sein. Das hat, nein, während Größe, Jahren ja. Hat man das durch die Zeitungen geschleift.
Nein, das hat
aber du hast das nicht
verstanden, oder?
Ob schon du während Jahren die Zeitungen gelesen hast, du hast nicht gewusst, dass das von dieser Familie Saladin gegründet wurde.
Nein, hat mich auch nicht so interessiert.
Und das Schloss, das der Markus right. erwähnt hat, das ist innen alles total erhalten aus der Zeit. Das gibt es fast nie mehr. Ja. Bis zu den Tapeten, alles noch und gepflegt.
Jetzt, was ja bei euch eben auch noch wichtig ist, der Wein, dass die fast alle Weingüter hatten, die sie heute noch haben. Mhm. Warum ist das gewesen?
Weil die Aristokraten haben Güter gehabt und dazu hat eben auch Reben gehört, dort wo es passt, dort wo Reben gewachsen sind, oder?
Also der Punkt ist vor allem, Wein machen früher ist eine teure Sache, ist auch heute eine teure Sache, oder? Du musst zuerst investieren, musst Fässer haben und das Ganze drum und dran, das hat sich ein einfacher Bauer ja nicht können leisten und darum ist das Weinmachen immer eigentlich bei den Aristokraten gewesen.
Aber Schweizer Wein ist das, was vielleicht eben der einzige, wo man da können haben. Heute kann man ja den Bordeaux trinken, machen die vielleicht auch hier und da. Markus, du bist ja grosser Weinkenner und so. Jetzt sind da die Weine, die du dir da gepostet hast, um dich dort ein bisschen einzuschmeicheln. Wie gut sind denn die?
Das ist unglaublich. Der Typ ist das unglaublich.
Also, du sagst, ist alles sind's, innen.
Zum Teil sind sie hervorragend und im Durchschnitt sind sie ausgezeichnet. Ja. Aber lass mich noch schnell etwas sagen, wegen Wein, warum das da überhaupt Bedeutung gespielt hat. Das hat dazu gehört, so wie Wald und Fischerei und all das Zeug. Selber haben die das nie bearbeitet, oder? Die Aristokraten
sind
im Weinberg gestanden.
Ja.
Aber nachdem er ihre Macht beendet hat, 1798, haben sie mit etwas müssen Geld verdienen. Und einige hatten angefangen, vor allem jetzt später, selber Wein machen, selber im Rebberg stehen und arbeiten, wie andere auch.
Aber sind denn die wichtig? Ich glaube, wir machen einen Unterschied zwischen Deutschschweiz und Westschweiz in Sachen Wein.
Also es gibt
der Westschweiz ist billiger und der Deutschschweizer ist teurer, weil es weniger davon gibt.
Ja,
ich habe das Buch doch gelesen, merken Sie das?
Ja, es ist eine Stunde, ich habe schon es ist einfach so, am Genfersee gibt es ja vor allem Chasselas, oder? Und da gibt es einfach riesige Quantitäten und dort ist einfach das Preisniveau anders. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel im Wallis haben wir Chez du Baron, ist ein Weingut, wo im Wallis könnt ihr machen, zum Beispiel ein Chardonnay. Ich kann allen Leuten empfehlen, Chez du Baron, Chardonnay, kostet 32 Franken, fantastisch. Ein hervorragender Chardonnay kennt man nicht. Oder aus der Bündner Herrschaft hat es ja grossartige Weine, aus dem Thurgau hat es fantastische Weine.
Aber welche Rolle spielen jetzt sich die Schlosswein heute im schweizerischen Weinhandel, Markus?
Ja, die spielen nicht so eine entscheidende Rolle, weil ich meine, stell dir vor, es gibt irgendwie, ich weiß jetzt die Zahlen auch nicht, ein paar tausend Weinproduzenten in der Schweiz und wir haben da 36 oder 40. Das kann ja nicht eine grosse Bedeutung haben.
Aber man weiss doch, hey, hallo, in Frankreich, Chateau, ja, ist ja schon...
Alt. Da kann ich schnell etwas dazu sagen. Der Monsieur de Coulon, der erwähnt ist in diesem Buch, der hat ein sehr schönes Chateau und macht gute Wein. Er hat mir gesagt, der Unterschied zwischen Frankreich und der Schweiz besteht darin, dass wenn bei uns Chateau draufsteht, dann ist es auch ein Chateau. In Frankreich ist das nicht sehr oft überhaupt nicht der Fall.
Also es
sieht man nichts von einem Chateau.
In Bordeaux, also es ist ganz wichtig, in Bordeaux ist das so, das sind ganz einfache Häuschen und das heisst, jeder Wein Chateau sowieso, aber das hat nichts mit einem Chateau zu tun.
Aber es hat etwas mit der Qualität des Weins zu. Wenn er aus Bordeaux kommt, ist er meistens noch relativ gut, oder?
Ja, also siehst du, Roger, du bist ja nicht der grösste Weinkenner.
Nein, ich kann mich durch dich ausbilden.
Ja, genau. Und darum ist es so, es gibt in Bordeaux etwa 200 Top-Chateaus und dann gibt es etwa 1000 solche, von denen nie irgendjemand redet.
Genau, von denen habe ich auch nicht geredet und auch nicht gekauft.
Ja, aber die heissen alle Chateau.
Gut.
Die heissen alle Chateau.
Also, es ist ein riesen Erfolg, oder? 2000 Auflagen. Wie viel hast du Bilanz an meiner Auflage gehabt?
Hallo, jetzt wird es ganz spannend. Als ich gegangen bin, 72'000.
Und jetzt, seit du gegangen bist?
Ja, ich mag den Dirk Schütz, den Chefredakteur, gut. Ja. Ich sage jetzt nicht wie viel.
Aber du hast ja dort unter anderem, das war deine Erfindung, wenn man sagen kann, Mann des Monats, oder?
Ja.
Wie würdest du dem heute sagen? Kannst du nicht mehr sagen, Mann des Monats, oder? Wie würdest du das machen?
Ich weiß nicht, wie sie jetzt heisst.
Nein, das gibt es natürlich nicht.
Doch, aber es gibt es immer noch in abgewandelter Form.
Aber kann man ja nicht mehr. Das ist ja sexistisch heute.
Genau.
Mann des Monats, das sieht man wieder, aus welcher Generation du kommst, wie weit her, du kommst also, ja fast aus einem Chateau.
Das ist
bei einer
Recherche sicher kein Thema, das müssen wir mal festhalten.
Gut, und du, mit Cash bist ja du auch, du bist Gründer von der Bilanz, du bist Gründer von Cash. Bilanz,
Mitgründer.
Cash gibt es nicht mehr eigentlich als Zeitung und glaube irgendwo im Internet, weit hinten versteckt, gibt es noch etwas, was so heisst. Aber Bilanz, die gibt es immer noch. Hast du noch Beziehung zu dem?
Ja, ich komme sie einfach noch über und lese sie ab und zu.
Eine gewisse Nachhaltigkeit freut einen doch, oder?
Ja, freut mich, dass es sie noch gibt.
Gut.
Und offenbar ziemlich erfolgreich.
Genau, und was es noch länger wird geben, ist euer Buch. Wie immer das, was zwischen zwei Deckel kommt, wo man reinstellen kann, das wird noch in hunderten von Jahren wird das in irgendwelche Schlösser irgendwo verstauben, oder?
Unser
das wird
Buch
nicht vergehen.
Unser Buch ist ein Zeitzeugnis von Aristokraten und Patrizierfamilie aus einer vergangenen Zeit, die es heute noch gibt. Und darum wird das, wie du sagst, ewig in die Bücher gestellt.
Ewig, das Wort ewig ist mir irgendwie nicht über die Lippen gegangen, aber das ist genau richtig. Danke vielmals. Noch ein Titel, das ist der nächste, der Markus. Ja, hast du noch einen gut?
Ja, Eric Clapton, das Präludium-Fuge, etwas, das ich denke, das passt zum Sonntag.
Okay, danke vielmals. Das war der Doppelpunkt. Wird wieder Doppelpunkt geben, immer am Sonntag hier bei Radio 1. Natürlich, am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.